Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute starke Nummer. Im Surprise erscheint die Kolumne Die Sozialzahl zum 150. Mal.
Soeben sind wir gemeinsam ins neue Jahr gestartet. Doch damit endet die Gemeinsamkeit bereits. Wir wissen, die Gesellschaft driftet immer mehr auseinander. Wenn Lebensrealitäten zu unterschiedlich werden, wird der Zusammenhalt schwierig. Die verschiedenen Gesellschaftsschichten kapseln sich ab. Oder viel undramatischer, sie haben schlicht keine Berührungspunkte mehr. Aber was sind die Gründe für die vielbeschworene Polarisierung, abgesehen von Algorithmen und Filterblasen? In welchem Ausmaß findet sie statt? Eigentlich zieht man Bilanz am Jahresende. Wir starten stattdessen mit Zahlen und Statistiken ins neue Jahr. Zahlen sind sehr praktisch, denn sie machen eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Situation messbar. Mit Zahlen lassen sich Trends erkennen. Wie entwickelt sich die soziale Durchmischung? Hat die Schweiz wirklich ein Ausgabenproblem? Und ist es schlau, im Sozialbereich zu sparen? Kann sich die Schweiz in Zukunft die vielen RentnerInnen leisten? Führt Zuwanderung zu einer Überlastung des Systems? Wie entwickelt sich der Wohlstand? Doch wie kommt man zu diesen Zahlen? Ein Ort, wo man Zahlen und Statistiken gut und verständlich aufbereitet findet, ist, Überraschung, das Surprise Straßenmagazin. Surprise bietet nicht nur Geschichten zu politisch und gesellschaftlich relevanten Themen, sondern auch die Kolumne «Die Sozialzahl». Seit Jahren findet sie sich in jeder zweiten Ausgabe, gibt mit Zahlen Einblicke in die soziale Schweiz und ordnet diese Zahlen ein. Der Verfasser der Kolumne ist der Sozialwissenschaftler Carlo Knöpfel. Er ist heute bei uns zu Gast. Dominik hat mit ihm gesprochen.
Carlo Knöpfel, du bist Professor für Sozialpolitik und soziale Arbeit an der Fachhochschule Nordwestschweiz und warst auch einige Jahre in zwei verschiedenen leitenden Funktionen bei der Caritas beschäftigt. Das sind so Arbeiten, die für mich auf Engagement hindeuten. Was treibt dich denn an, würdest du sagen, in deinen Berufen?
Also es hat sehr früh angefangen. Ich habe Volkswirtschaft studiert und es hat mich immer interessiert, wer so die Verlierer der ganzen Geschichte sind. Da habe ich früh mit Armutsfragen auseinandergesetzt, mit Arbeitslosigkeit, aber daneben eben auch in der Solidaritätsarbeit mit Südamerika, insbesondere bei der Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien, mich eingebracht. Wir haben dort dann auch Kontakte zu Basisgemeinden und zur Befreiungstheologie gehabt. Und das alles hat mich eigentlich sensibilisiert für Menschen, denen es nicht so gut geht, die verarmen, die vereinsamen. Das hat mich begleitet durch die ganzen Jahre der Caritas und auch jetzt bei der Hochschule. Ich rede dann gern so vom sozialen AAA, Armut, Alter und Arbeitslosigkeit. Das sind so meine Eckpunkte, wo ich drüber geforscht habe und mich aber auch in der Freizeit sozial engagiert habe.
Und jetzt bist du ja auch noch vielleicht ja auch im Zentralorgan für diesen Bereich in der Schweiz, nicht beim Surprise, Kolumnist. Und auch wenn ich deine akademischen Papiere anschaue, allein in den letzten zwei Jahren waren das irgendwie 20 oder so, oder 15 bis 20. Und es sind 150 Folgen, jetzt gerade ist die 150. erschienen, dieser Kolumne, die Sozialzahl. Was ist denn für dich der Reiz, als Mensch auch, der im universitären oder im Hochschulbereich arbeitet, in so Texten, die ja sehr knapp sind im Vergleich mit Zahlen, also mit harten Faktoren, kann man vielleicht sagen, über gesellschaftlich-politische Zusammenhänge zu schreiben?
Ja, es ist ja irgendwie ein Paradox mit diesen Zahlen. Auf der einen Seite geht nichts, wenn man keine Zahlen hat in der Politik, in der Verwaltung. Man muss immer belegen können, wie viele betroffen sind, wie lange das Problem schon besteht und so weiter. Und auf der anderen Seite kenne ich sehr viele Menschen, die Angst vor Zahlen haben, sagen, komm ja nicht mit Zahlen, ich kann kaum eine Bruchrechnung selber lösen. Und ich versuche hier eine Brücke zu schlagen, weil das auch eine Art Befähigung ist in meinen Vorstellungen, dass Menschen dann sich auch politisch gut orientieren können, wenn sie eben diese Zahlen verstehen.
Und wie ist denn das so mit der Aussagekraft von eben so harten Zahlen jetzt im Sozialbereich? Hängt da nicht auch viel an der Interpretation dieser Zahlen?
Natürlich, also das ist ja die Idee, dass man hinter diese Zahlen schaut, was ist die Geschichte, was wollen sie erklären, was erklären sie auch nicht, oder was sind die Annahmen, die getroffen werden, wenn das Bundesamt für Statistik solche Zahlen publiziert. Das ist meistens mindestens so interessant wie die Zahlen selber. Hier versuche ich einfach ein bisschen Licht in das Dunkel dieser Zahlen zu bringen.
Ja, dann kommen wir vielleicht zu ein paar Zahlen aus den Kolumnen der letzten Monate. Es gibt da eine Kolumne über den Sozialstaat Und da schreibst du, es werden so Quoten ermittelt und diese belegen, dass die Einnahmen des Sozialstaats höher sind als die Ausgaben und zwar jetzt nicht in einem beliebigen Jahr, sondern stabil über lange Zeit. Das sind so zwei Quoten, die eine ist 25%, ungefähr die andere 20%. Wie werden denn diese Zahlen berechnet?
Es ist wichtig zu verstehen, was mit diesen Quoten gemeint ist. Das ist eigentlich der Vergleich zwischen der wirtschaftlichen Entwicklung und der Entwicklung des Sozialstaates. Und da unterscheidet man die Einnahmenentwicklung beim Sozialstaat in Relation zur wirtschaftlichen Entwicklung, das ist die Soziallastquote, und dann die Ausgaben für den Sozialstaat im Vergleich zur Wirtschaft, und das ist die Sozialleistungsquote. Und was diese Konstanz eben zeigt, ist, dass der Sozialstaat nicht schneller sich entwickelt, nicht mehr einnimmt, nicht mehr ausgibt als das Tempo der Wirtschaft. Und darum sind diese Quoten über lange Zeit, also praktisch seit der Jahrtausendwende, konstant. Das heißt, sozialpolitisch gesprochen, die Belastung der Wirtschaft durch den Sozialstaat nimmt nicht zu, aber der Nutzen, den der Sozialstaat für die Wirtschaft eben auch stiftet, bleibt auch konstant hoch.
Was wäre denn der Nutzen?
Ja, das ist jetzt wieder so eine ökonomische Überlegung, oder? Ein wichtiger Nutzen für die Wirtschaft ist der Konsum. Der Sozialstaat zahlt ja Renten aus, der zahlt Arbeitslosengelder aus, der zahlt Taggelder in der Invalidenversicherung aus. Und dieses Geld können die Menschen brauchen, um zu konsumieren, um einzukaufen, um Mieten zu zahlen, um die Krankenkasse zu zahlen. Das heißt, das Geld fließt wieder zurück in den Wirtschaftskreislauf. Und das nennt man unter Ökonomen, das sind automatische Stabilisatoren der Wirtschaft, oder? Die können eigentlich mit diesen konstanten Einnahmen einfach rechnen und kalkulieren und investieren.
Was auch noch bemerkenswert ist, neben dem, dass sie sozusagen parallel zur Wirtschaft sich bewegen, ist, dass ja diese zwei Quoten anscheinend sagen, dass die Einnahmen des Sozialstaates stabil höher sind als die Ausgaben. Also die Soziallastquote bezieht sich auf die Einnahmen. Das ist ein bisschen widersprüchlich.
Ja, aus der Sicht der Wirtschaft eben nicht, oder? Das belastet ja die Wirtschaft, weil sie ja selber Arbeitgeberbeiträge zahlen muss.
Ach so, so ist das entstanden. Jedenfalls sind diese Einnahmen stabil höher als die Ausgaben. Und jetzt in ganz, ganz vielen sozialpolitischen Debatten wird ja immer vom mehr oder weniger kurz bevorstehenden Kollaps des Sozialstaates gesprochen, wenn es um irgendwelche sozialpolitischen Initiativen geht, auch wenn es um Migrationspolitik geht zum Teil und so weiter und so fort. Was kann man jetzt für Schlüsse aus diesen beiden Quoten für solche sozialpolitischen Debatten ziehen?
Also zuerst mal, warum sind die Einnahmen höher als die Ausgaben? Das bezieht sich im Wesentlichen auf die Pensionskasse, weil dort immer noch viel mehr eingezahlt wird, als Renten ausgezahlt werden. Aber in den letzten Jahren, zum Beispiel auch bei der Arbeitslosenversicherung, hat es Überschüsse gegeben, weil die Arbeitslosigkeit sehr tief war. Das gibt's eben auch, oder? Und von dort her bin ich fernab von jedem Gerede über den Kollaps des Sozialstaates. Also bei Lichte betrachtet haben wir genau ein Problem. Das ist die Finanzierung der AHV. Alles andere ist im handelbaren Bereich. Es gibt dann noch die Invalidenversicherung, aber das ist von der Größenordnung nicht gleich gravierend wie die AHV. Und bei der AHV bin ich überzeugt, dass wir das am Ende des Tages auch hinbekommen werden.
Gerade was die AHV betrifft, ist ja vor nicht allzu langer Zeit eine solche sozialpolitische Initiative angenommen worden, die Einführung der 13. AHV-Rente. Aus der Stabilität, die du da konstatierst, über Jahre, Jahrzehnte, was bedeutet das für die Zukunft des Sozialstaates und was bedeutet das gerade zum Beispiel für die Einführung der 13. AHV-Rente, wo ja die Diskussionen, wie finanziert man das, schon längst vor der Abstimmung losgegangen sind und nicht aufhören?
Das war das, was in den Medien groß diskutiert wird, oder? Können wir uns das überhaupt leisten? War das jetzt eine Riesendummheit der Stimmbevölkerung, sich das zu leisten, oder? Was dann aber weniger Beachtung brachte, war dann die neuen Prospektionen der Entwicklung des Sozialstaates in der Schweiz. Und dort zeigt sich, dass bei der AHV das angekündigte Defizit deutlich kleiner ist, als es ursprünglich angenommen wurde. Und das ist wieder sehr typisch. Warum? Weil das eben genau von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängt. Wenn die Wirtschaft gut wächst, dann wachsen auch die Einnahmen des Sozialstaates und damit können wir dann auch solche Sachen wie die 13. Rente finanzieren. Das heißt nicht, dass es noch zusätzliche Mittel braucht, aber diese zusätzlichen Mittel bewegen sich in einer Größenordnung, die für die Schweizer Wirtschaft durchaus tragbar sind. Am Schluss ist es nicht nur eine Frage der wirtschaftlichen Entwicklung an sich, sondern eine Frage der Umverteilung. Und das sieht man ja auch in der Berichterstattung, wird nicht in Zweifel gezogen, gezogen, dass sich das die Schweiz nicht leisten könnte. Aber man will nicht diese Art von Umverteilung. Und das heißt in der AV eben nicht einfach eine Umverteilung von den Jungen zu den Alten, oder? Das wird kolportiert, oder? Sondern in der AV geht es vor allem um eine Umverteilung der Gutverdienenden zu den weniger Gutverdienenden. Und das wollen gewisse Kreise natürlich lieber nicht so ausbauen. Das kann man bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, aber so ist das Grundprinzip der AHV, diese Art von Solidarität zwischen denen, denen es eben schon immer gut gegangen ist und denen, denen es halt lange nicht gut gegangen ist.
Aber es ist dann nicht vielleicht ein bisschen widersinnig, wenn das der Geist der AHV ist, dass man diese 13. Rente jetzt zu einem rechten Teil durch zum Beispiel Erhöhung der Mehrwertsteuer finanzieren will, wo er dann genau alle, egal was sie verdienen, gleich viel zahlen?
Ja, das sind dann wieder die politischen Kräfteverhältnisse, oder? Wenn man die Gewerkschaftskreise befragt, dann möchten sie am liebsten das über Lohnprozente finanzieren, genau wegen diesem Umverteilungsmechanismus. Bei der Mehrwertsteuer ist natürlich die Belastung sehr viel breiter, oder? Unter anderem zahlen auch die Rentnerinnen und Rentner dann Mehrwertsteuer bei ihrem Konsum und insbesondere auch zum Beispiel die Touristinnen und Touristen, die in der Schweiz Ferien machen. Wenn sie konsumieren, müssen sie Mehrwertsteuer bezahlen und dann geht das auch in die AHV rein.
Kommen wir zur zweiten Zahl. Die zweite Zahl ist 40%. Das ist ziemlich genau die Quote der Teilzeitbeschäftigten in der Schweiz. Das scheint eine im Vergleich, im europäischen Vergleich zum Beispiel, sehr hohe Quote zu sein. Deiner Meinung nach, woran liegt denn das, dass die Schweiz eine hohe Quote hat? Mein erster Gedanke war, ja klar, ich komme aus Österreich, ich habe schon das Gefühl, in der Schweiz kann man sich eher leisten, auch in nicht so toll bezahlten Berufen Teilzeit zu arbeiten. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, dass es hier mehr privilegierte Lebenslagen gibt, mehr Familienvermögen, also mehr Leute, die nicht darauf angewiesen sind, alles, was sie ausgeben, auch wirklich selber zu verdienen. Was ist der Grund für die hohe Teilzeitquote?
Also der Hauptgrund ist eigentlich das Familienmodell in der Schweiz. Also das Hauptphänomen hinter der Teilzeiterwerbstätigkeit ist die Teilzeiterwerbstätigkeit der Frauen. Das geht zurück auf eine bestimmte Arbeitsteilung innerhalb der Familie. Und dann hat sich das aber mit der steigenden Bildung der Frauen angefangen zu verändern. Die Familienphase findet später statt, nach der Ausbildung, die immer besser wird. Bei den Frauen wollen sie auch arbeiten. Viele steigen dann eben teilzeitlich ein mit 60%, 70%, 80%. Wenn die Kinderphase dann kommt, reduziert man das vielleicht auf 40%, 50%, aber man geht nicht mehr aus dem Arbeitsmarkt raus. Das ist eigentlich der Hauptgrund für diese Entwicklung. Es gibt aber auch traditionelle Branchen quasi, die immer schon geprägt waren von Teilzeitarbeit. Das ist der Bildungsbereich, das ist der Gesundheitsbereich und das ist der Sozialbereich. Und dort sieht man eben nicht nur, dass Frauen teilzeitig arbeiten, sondern auch sehr viele Männer. Und dass sie das machen können, hängt natürlich dann schon damit zusammen, dass man in diesen qualifizierten Branchen, oder also als Lehrerin oder als Pflegefachperson, also jetzt nicht nur als Hilfspflegerin, sondern als Pflegefachperson, genügend verdient, um insbesondere in einem Familienhaushalt mit 70%, 80% Löhnen einigermaßen gut über die Runden zu kommen.
Das sind ja auch Bereiche, die jetzt nicht nur oder vielleicht sogar zum geringeren Teil in der Privatwirtschaft liegen. Kann man daraus eigentlich Schlüsse ziehen auf die Bedingungen in staatlichen oder kantonalen in Ämtern und Schulen und so weiter?
Also die Wirtschaft hat Teilzeitarbeit gar nicht gern. Sie behaupten auch immer, das geht gar nicht, oder? Man muss Vollzeit arbeiten, insbesondere in Managementfunktionen muss man immer präsent sein und so weiter. Ich frage mich immer, woher das kommt, oder? Wenn man so einen CEO beobachtet, der rennt von einer Tagung zur anderen Veranstaltung, ist kaum in der Firma selber, also offenbar geht's dann auch mit tieferen Stellenprozenten, oder?
Es ist, das ist dann Networking-Arbeit, die er
betreibt. Das ist, ja, für wen nur Networking? Für die Firma oder für sich selber? Das wäre dann die Frage. Aber es ist eine Frage der Organisation, der betrieblichen Abläufe zum Beispiel, oder dass in Produktionsstätten halt immer jemand da sein muss und so. Das sind so die gängigen Argumente. Und Männer haben sich lange nicht dagegen gewehrt und schaffe ich halt 100%. Und jetzt gibt es schon eine Bewegung auch bei den Männern, dass der Anteil der Teilzeitarbeitenden in diesen Bereichen langsam, aber sicher zunimmt. Nur, Das ist dann wieder der Wermutstropfen in der Entwicklung. Oder? Und da, die Männer arbeiten Teilzeit, ist super. Oder? Das heißt, die machen mehr in der Familie Care-Arbeiten. So. Naja, das ist eben nicht der Hauptgrund für Teilzeitarbeit von Männern, sondern der Hauptgrund ist eben, dass sie das machen während ihrer Ausbildungsphase, während Weiterbildungen oder wenn sie in Rente gehen, dass sie dann nicht vollständig aussteigen, sondern noch 40-50% weiterarbeiten. Das sind die Erklärungsmomente für die zunehmende Teilzeitarbeit der Männer.
Gefällt dir dieser Podcast? Dann möchten wir wieder einmal daran erinnern, es hilft uns sehr, wenn du den Podcast positiv bewertest oder ihn an Freundinnen, Bekannte und Verwandte weiterempfiehlst. Willst du den Podcast sogar finanziell unterstützen?
Dann geh auf unsere Steady-Seite. Dort kannst du ein Bezahlabo abschließen. Es gibt zwei Varianten namens Hütte und Palast, je nach Geldbörse. Den RSS-Feed von Steady kannst du mit der von dir bevorzugten App verknüpfen. Gratis und Franco ist unser Newsletter, für den du dich ebenfalls bei Steady einschreiben kannst, um keine Folge zu verpassen.
Falls du lieber einen beliebigen Beitrag überweisen willst, dann geht das über PayPal oder per Banküberweisung. Geh auf unsere Homepage hörkombinat.ch, alles andere erklärt sich von selbst.
Außerdem findet man das Hörkombinat auf Instagram, LinkedIn und Blue Sky. Ja, wir haben einige uns als untauglich erscheinende Social-Media-Kanäle über Bord geworfen.
Vielen Dank fürs Teilen und Unterstützen.
Kannst du sagen, wie ist denn das bei Branchen, wo eher Geringverdiener arbeiten, wie weiß ich was, Tankstellen, Shop, Supermarkt und so weiter? Ich würde annehmen aus meinen Beobachtungen, dass dort Teilzeitarbeit dann weniger vorkommt.
Ja, aber da redet man dann eher von erzwungener Teilzeitarbeit oder von sogenannter Unterbeschäftigung. Also man sieht in den Branchen, dass man, wenn man die Menschen befragt, sie eigentlich gerne Vollzeit arbeiten würden, aber aus welchen Gründen auch immer nur Teilzeit möglich ist. Das ist insbesondere bei Männern häufig der Fall, weil eben der Lohn nicht reicht, oder? Also diese Art von erzwungener Teilzeitarbeit geht schnurstracks in das Phänomen der Working Poor über. Das heißt also, wenn da eine Familie davon leben muss, reicht es eben nicht. Und dann müssen solche Familien zusätzlich zur Sozialhilfe und sich dort unterstützen lassen.
Und dann fragt man sich natürlich, wenn die Wirtschaft ja Teilzeit nicht gerne hat, wieso gibt es dann das, was du gerade gesagt hast? Und warum hat sie es nicht gerne? Ist es wirklich ein Problem für das Wirtschaftssystem, für die Volkswirtschaft, diese hohe Teilzeitarbeitsquote?
Ganz simpel, man muss eine bestimmte Anzahl Arbeitsmenge abarbeiten und wenn die Leute weniger arbeiten, dann braucht's mehr Leute. Die muss ich zuerst finden in der entsprechenden Qualifikation, oder? Da sind wir ganz schnell dann bei der Migrationsthematik, oder? Also die Schweiz hat nicht mehr genügend Erwerbstätige und wenn diese Erwerbstätigen auch noch weniger arbeiten wollen, dann wird die Lücke halt immer größer, die nur noch durch Migration geschlossen werden kann. Das Zweite ist aber auch, dass natürlich die Aufwendungen zur internen Information, dass immer alle wissen, um was das es geht, sind größer, oder? Wenn die Leute nicht immer da sind, oder? Ist natürlich jetzt auch wieder aufgepoppt mit der ganzen Homeoffice-Geschichte, oder nach Corona, oder? Das macht manchen Firmen große Mühe, da auf dem Produktivitätslevel zu bleiben, auf dem Informationslevel zu bleiben, den es braucht. Oder?
Kommen wir zur dritten Zahl. Es gibt da einen Text, der mir ein neues Wort beigebracht hat, nämlich das Wort Homogamie. Das bezeichnet Paare, die zusammen sind, zusammenleben und die aus ähnlichen sozialen Schichten kommen, ähnliches Ausbildungsniveau, womöglich auch ähnliches Einkommensniveau haben. Diese Paare sind 2/3 der Paare in der Schweiz. Ist diese Zahl höher geworden im Laufe der Zeit und wie ist da die Schweiz im Vergleich mit anderen Ländern?
Also die Zahl ist höher geworden und das hängt mit dem zusammen, dass Frauen eben früher nicht so ein hohes Bildungsniveau erreichten, also früher, da rede ich von den 80er Jahren, oder? Dann kam die Bildungsoffensive bei den Frauen und sie haben wie aufgeholt und das Matching ist jetzt deutlich besser, also es gibt mittlerweile eher sogar mehr hoch ausgebildete Frauen als Männer, oder? Also das heißt, dieser Prozentsatz der homogamen Beziehungen hat deutlich zugenommen in den letzten 20, 30 Jahren, wenn man es auf eine lange Sicht sich anschaut. Dieses Phänomen des Aufholens des Bildungsniveaus und damit auch des Einkommensniveaus der Frauen ist ein Phänomen, das man in allen entwickelten Ländern beobachten kann und in dem Sinn kenne ich jetzt die Prozentzahl nicht genau, aber das wird sich nicht wesentlich unterscheiden zwischen den verschiedenen Ländern.
Das ist natürlich die gute Seite an dieser Zahl, aber mir ist dann auch aufgefallen, einen Satz, den du geschrieben hast, also sinngemäß, je stärker die Homogamie ist, desto sozial undurchlässiger wird die Gesellschaft, weil dann sich immer mehr die Leute zusammentun, die sozusagen auf einem Einkommensniveau sind. Das spielt auch rein in die Diskussion um Bubblebildung, die man jetzt immer mehr hat. Wie siehst du da die Lage der Schweiz 2025, was das betrifft?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine Gefahr, oder? Und das sind jetzt Parallelwelten, die sich da ausbilden, ohne dass wir das wirklich merken, oder? Man kann sich eher umgekehrt fragen, gibt es denn noch Orte, wo sich die verschiedenen sozialen Schichten quasi auf Augenhöhe begegnen können? Und die werden meines Erachtens immer kleiner. Also für Basel, oder? Wenn ich da sage, wo begegnen sie sich noch? Bei der Basler Fasnacht, in den Klicken, die sind sehr durchmischt. Und bei den Fußballmatch des FC Basels, oder? Ja, aber dann ist mir schon nichts mehr viel weiteres eingefallen, oder? Wenn wir wissen, Basel hat so eine Kulturlandschaft mit Museen. Ja, wer geht in diese Museen? Das sind nicht die unteren Bildungsschichten, die sind völlig abgekoppelt von dieser Art von Kultur, oder? Die Kultur, die sie konsumieren, die ist dann wieder kein Thema für die weiter oben, oder? Und von dort her sind diese Berührungspunkte immer kleiner, oder? Ein Beispiel wäre noch Schulklassen, oder? Aber dort wird das immer mehr segmentiert nach den Quartieren, oder? Nehmen die Befahrtschulen nebenzu, oder? Das sind alles Bewegungen der Entmischung sozusagen der verschiedenen sozialen Schichten in der Schweiz. Auch die ganze Diskussion über Gentrifizierung, also Aufwertung von Quartieren, oder? Das führt natürlich wieder zu einer Entmischung, oder? Weil dann gewisse Einkommensschichten sich keine Wohnung in diesem Quartier mehr leisten können. Das sind alles Bewegungen, die in meinen Augen in die falsche Richtung gehen, nämlich eine Destabilisierung des gesellschaftlichen Zusammenhalts.
Dann kommen wir zur vierten Zahl. Das ist die Zahl aus der neuesten Kolumne, aus der 150. Da geht es um das sogenannte demografische Trilemma, also um drei Dinge, die sich so gegenüberstehen und nicht wirklich vereinbar sind miteinander. Die Zahl ist 1,29, das ist die Geburtenrate, also die Anzahl der Kinder pro Frau aus dem Jahr 2024. Das ist die tiefste, die jemals in der Schweiz gemessen wurde. Muss man davon ausgehen, dass sich das fortsetzen wird, dieser Trend zur tieferen Geburtenrate?
Also zumindest in den nächsten Jahren muss man davon ausgehen, dass das so ist. Es gibt mittlerweile zahlreiche Studien zu dieser Frage, weil das ein weltweites Phänomen ist, unabhängig vom Wirtschaftssystem, unabhängig vom politischen System, von der religiösen Ausrichtung eines Landes. Überall beobachtet man das, auch in den Entwicklungsländern und Schwellenländern ist genau die gleiche Bewegung da. Das heißt auch, dass alle Versuche, das zu ändern, bis jetzt mehr oder weniger gescheitert sind, ob das Steuerbefreiung ist in Frankreich oder in Ungarn oder Kinderkrippen, die begünstigt werden oder Familienzulagen. Man hat da x Sachen ausprobiert. Es ist keinem Land gelungen, über längere Zeit diesen Trend zu brechen. Auch die skandinavischen Länder, die ja immer Vorbild waren in diesen Fragen, stehen am gleichen Ort. Das geht alles in die gleiche Richtung. Was man im Moment vor allem beobachtet, ist, dass die Familien mit mehr als zwei Kindern massiv abnehmen. Eine Gesellschaft der Kleinfamilie, oder, die beobachtet ist, und ich habe das so also ein bisschen flapsig formuliert, also das Standardmodell ist im Moment Mama, Papa, ein Kind, ein Hund. Oder? Was aber interessant ist, und da müsste man wahrscheinlich ansetzen, wenn man das wirklich will, also man kann ja sagen, vielleicht ist gar nicht schlecht, gerade in der Schweiz, wenn die Zahl runtergeht, unter dem Blickwinkel der Ökologie, oder, kann das ja gut sein, unter dem Blickwinkel des Sozialstaates übrigens eher nicht, oder, weil der ist auf eine Wachstumsstrategie eigentlich angewiesen. Was man eben beobachtet ist, bei Befragungen, wenn man 20-jährige Frauen fragt, wie viele Kinder sie sich wünschen, und wenn man dann 10, 20 Jahre später fragt, wie viel sie bekommen haben, dann ist das praktisch durchs Band immer ein Kind weniger, als sie sich gewünscht haben.
Aber gibt es denn Untersuchungen oder kann man da sagen, warum das so ist? Also und warum sich der Trend immer weiter fortsetzt? Ja,
genau, sie werden dann befragt, warum sie ein Kind weniger bekommen haben. Und in der Regel sind das wirtschaftliche Gründe. Also die Kosten der Kinder auf der einen Seite, und zwar Kosten jetzt nicht nur die direkten Kosten, sondern auch entgangene Einnahmen, also weil dann eben die Frau ihre Arbeit reduziert, oder, und damit quasi weniger Lohn bezieht, dann auch weniger gut versichert ist, eine tiefe Rente hat, das muss man natürlich einkalkulieren, oder? Und da ist halt die Bereitschaft, auf das zu verzichten, oder, ist halt offensichtlich gesunken, oder? Also musste man, wenn man da was machen will, müsste man dort ansetzen, oder?
Was hat es noch für volkswirtschaftliche Folgen, so diese immer tiefer werdenden Geburtenraten?
Ja, eben, das ist dann dieses Trilemma, oder? Also die schönste aller Welten wäre steigender Wohlstand, Kleinfamilie und, ich sage dem jetzt mal, kulturelle Identität, also möglichst wenig Migration. Das ist so ein mehrheitsfähiges Bild, das sich viele Schweizer und Schweizer machen oder sich wünschen, dass so sein sollte. Und das funktioniert nicht. Wenn ich kulturelle Identität will und eine Kleinfamilie, dann kriege ich kein Wohlstand mehr hin. Wenn ich Wohlstand und kulturelle Identität will, muss ich mehr Kinder haben. Und was wir in der Schweiz im Moment praktizieren, ist eigentlich mehr Wohlstand, wenig Kinder, aber dafür eben eine Riesendebatte um diese kulturelle Identität, beziehungsweise eben über die Migration, wie groß die Migration sein darf, wer da kommen darf, mit welcher Qualifikation die Menschen kommen dürfen, und das spitzt sich immer mehr zu, oder? Die 10 Millionen Schweiz Initiative steht da im Raum, aber nicht nur die, oder? Die ganze Diskussion über die Personenfreizügigkeit im Zusammenhang mit dem Rahmenabkommen mit dem dritten geht in die genau gleiche Richtung, und bei allem Rumoren und so weiter wird die Schweiz nicht darum herumkommen, dass die Migration noch weiter anwachsen wird. Was wir eigentlich nur letztlich diskutieren, ist gar nicht die Anzahl der Migranten und Migranten, sondern die Lebensbedingungen, die wir ihnen auferzwingen sozusagen, wie gut oder wie schlecht das die sein soll. Wenn man die Personenfreizügigkeit aufgeben würde, heißt es nicht, dass die Wirtschaft oder der Staat keine Leute mehr bekommt aus dem Ausland, sondern dann würde man vielleicht wieder ein Saisonstatut einführen oder nur Jahresaufenthalter zulassen. Das heißt, man hat dann die Arbeitskräfte, aber zu schlechteren Lebensbedingungen.
Und man kann sie so flexibel halten, wie man das halt gerne hätte.
Genau. Aber was das eben auch bedeutet, ist, dass man die Finanzierung des Sozialstaates aufs Spiel setzt. Oder? Weil das wissen auch nicht alle, oder? Die Menschen mit Migrationshintergrund, die hier in die Schweiz kommen, hier arbeiten, sind Nettozahler im Sozialstaat. Also sie geben mehr in den Sozialstaat rein, als sie während der Zeit, in der sie in der Schweiz leben, vom Sozialstaat beziehen. Oder? Und wenn wir da rumschrauben und meinen, kann man weiß nicht was noch rumbasteln, oder, dann schießen wir uns ins eigene Knie. Oder?
Möglicherweise gibt es ja eher eine Entwicklung, über die sich die Gegend eine herbeigeredete 10 Millionen Schweiz sind, eigentlich freuen müssten. Du schreibst jetzt, dass in vielen Ländern Anstrengungen unternommen werden, damit eben nicht so viele vielleicht ja gut ausgebildete Menschen zum Beispiel in die Schweiz kommen, wo sie dann einen guten Job mit viel Geld haben und ein bisschen was nach Hause schicken können, sondern dass die im Land bleiben und ihr Know-how dort einbringen und die auch dann zum Teil fördern, dass Leute zurückkommen aus Ländern, in die sie ausgewandert sind. Diese Entwicklung, merkt das die Schweiz schon?
Ja, das merkt sie schon. Also zum Beispiel haben wir in den letzten Jahren eine Nettoabwanderung von Ärztinnen und Ärzten aus Deutschland gehabt. Es gibt auch Ansätze, Italien hat Rückkommensfonds geöffnet, oder? Das ist monetär jetzt noch nicht gewaltig, oder? Aber man sieht die Anstrengungen dahinter, oder? Und die Logik ist ja, dass die Schweiz einfach bis heute wie einen doppelten Profit aus dieser Geschichte zieht, oder? Indem sie gut qualifizierte Migranten und Migranten in die Schweiz holt, zahlt sie erstens nichts für die Ausbildung und zweitens können die praktisch morgen anfangen. Das wird auf Dauer nicht mehr durchzuhalten sein, und zwar ganz simpel darum, weil alle anderen Länder in der genau gleichen Situation sind. Es wird ein Ringen um diese migrationsbereite Bevölkerung geben, oder? Und man wird sehen, die Schweiz hat natürlich viel Geld, das kann immer attraktiv sein. Und wenn dem so ist, oder, dann werden sich die betroffenen Länder anfangen, mit anderen Mitteln zu wehren dagegen. Das heißt eben, also mindestens auf eine mittlere Sicht, dass die Schweiz eine andere Form von Migration braucht. Nämlich eine Migration, die es ermöglicht, Menschen in die Schweiz zu holen, die eben nicht aus den umliegenden europäischen Ländern stammen, sondern zum Beispiel aus Afrika. Das bedeutet aber, dass diese doppelte Rendite nicht mehr da ist, sondern wir müssen dann bereit sein, diese Menschen aus Afrika zuerst mal gut auszubilden, damit sie dann eben diese Aufgaben, für die wir sie hier brauchen, erfüllen können. Und das heißt, da müssen wir in Migration investieren. Das wird noch ein gewaltiges Umdenken brauchen, bis wir an dem Punkt angekommen sind.
Von der Geburtenrate über das Wirtschaftswachstum zum Wohlstand.
Diese Kette zeigt, wie eng diese Faktoren zusammenhängen. Wer bei sinkender Geburtenrate Wohlstand ohne Migration will, muss erklären, woher die Arbeitskräfte kommen sollen. Oder akzeptieren, dass der Wohlstand schrumpft. Da geht es erstmal weder um Meinung noch um Ideologie. Das sind demografische und wirtschaftliche Zusammenhänge und Realitäten. Doch Zahlen allein entscheiden nichts. Sie zeigen lediglich auf, was, womit und wie in Beziehung steht. Sie bieten eine wichtige Auslegeordnung und somit die Grundlage für die weitere Debatte um Prioritäten, Interessen und Werte und die Frage, in was für eine Gesellschaft wir eigentlich leben wollen. Nur schon die Entscheidung, was in Zahlen gefasst wird, zeigt, was einer Gesellschaft oder jenen Teilen einer Gesellschaft, die öffentlichkeitswirksam mit Zahlen hantieren, wichtig ist. Die Sozialzahl im Surpris trifft eine kompetente Auswahl und bietet damit einen guten Ausgangspunkt für fundierte politische Debatten. Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.